Kirchliche Feiertage sind ja etwas Schönes. Vor allen Dingen, wenn sie nicht auf einen Sonntag liegen, dann heißt das ja, man hat einen zusätzlichen freien Tag. Ja, das sind unsere Weihnachtsfeiertage, da haben wir Ostern, Pfingsten, immer mit so zwei Feiertagen noch. Das ist übrigens gar nicht so selbstverständlich, habe ich jetzt festgestellt, als ich viel in Südafrika unterwegs war. Da gibt es diesen zweiten Feiertag gar nicht. Ich wunderte mich dann immer, dass ich an so einem Tag eine dienstliche E-Mail oder so bekam, ja, weil die das gar nicht kennen, auch noch zwei Feiertage zu haben. Wir sind gerade mitten in einer Reihe von christlichen Festen und Feiertagen. Und angefangen hat es nicht mit Karfreitag oder so, sondern eigentlich mit Palmsonntag. Der Tag, an dem wir an den Einzug von Jesus nach Jerusalem erinnern. Und den Tag feiern wir jetzt als freikirchlichen Kreisen eigentlich nicht so richtig als Feiertag. Kennt man in der Landeskirche, ist das eher stärker betont, Palmsonntag. Als nächstes dann, wie gesagt, stand ja Karfreitag und Ostern an. Jetzt haben wir gerade Himmelfahrt gehabt. Schließlich kommt noch Pfingsten. Alles innerhalb von gut 7 Wochen. Dabei können viele Menschen in Deutschland nur noch bedingt etwas anfangen mit Festen, mit christlichen Festen. Für viele ist es einfach nur eine gute Gelegenheit, Urlaub zu machen. Wenn man den normalen Deutschen fragt, was er von diesen Feiertagen hält, was er da erwartet, was wir da feiern, erntet man normalerweise ein Achselzucken. Ich möchte heute Morgen nochmal anknüpfen an die Erwartungen, die Menschen damals in Jerusalem hatten, als Jesus in die Stadt einzog, an Palmsonntag. Denn nicht nur heute wissen viele nichts mit diesen Ereignissen anzufangen, an die wir uns an unseren christlichen Feiertagen erinnern oder haben viele falsche Vorstellungen und Erwartungen. Auch damals hatten die Menschen falsche Erwartungen. Als Jesus nach Jerusalem einzog, da standen sie ja an den Straßen und Jesus kam nicht auf einem stolzen Pferd, sondern auf einem jungen Esel. Übrigens genauso wie der Prophet Zacharja das in Kapitel 9, Vers 9 angekündigt hatte. Und die Menschen hatten Palmzweige in den Händen und legten sie vor Jesus auf den Boden und sie riefen dabei: Hosianna, dem Sohn David. Hosianna, dem Sohn David, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Nun, Hosianna ist eigentlich ein sehr spannendes Wort. Denn eigentlich, wenn wir das so hören, dann denken wir, das ist sowas wie Halleluja. Aber Hosianna ist kein Jubelruf, kein Lobruf, sondern ein Hilferuf. Das heißt wörtlich übersetzt, rette uns doch, Hosianna, rette uns doch. Wenn die Menge jetzt hier ruft, Hosianna dem Sohn Davids, dann drückt sie damit Erwartung aus. Jesus, der jetzt nach Jerusalem zieht, das ist der Sohn Davids. Der erwartete Messias, der ist der König, der sie retten wird. Und zwar retten, ganz konkret damals, retten aus der Unterdrückung durch die Römer. Retten und wieder zu einem großen und mächtigen Volk machen. Jesus kommt als König. Das war die Erwartung der Menschen. Und Jesus kam wirklich, um zu erretten. Es ist interessant, dass sein Name Jesus und der Ruf der Menge Hosianna von dem gleichen hebräischen Wort abgeleitet sind. Ein Wort, das retten bedeutet. Jesus ist nämlich wirklich der Retter. Aber ganz anders, als die Menschenmenge sich das gedacht hatte. Er kommt nicht als der politische Befreier und irdische König. Er kommt, um sie aus der Macht und Herrschaft der Sünde und des Todes zu befreien. Und den Weg zu Gott, dem Vater, frei zu machen. Also ja, rette uns, war gar kein falscher Ruf. Falsch war nur die verbundene Erwartung damit. Und wir heute? Wir kommen von diesen Ereignissen an Karfreitag und Ostern her, die wir gerade gefeiert haben. Was ist mit der Erwartung des Königs? Haben wir den König Jesus erwartet? Wenn wir an Ostern denken, dann fast ausschließlich in so einer sehr persönlichen, individualistischen Weise. Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Er hat mir dadurch Vergebung erwirkt. Durch seine Auferstehung hat er auch für mich dieses ewige Leben bewirkt. Die Frage ist, ist das alles? Natürlich ist es richtig, aber es ist alles. Und ich glaube, dass wir eigentlich größer denken müssen. Bei all dem geht es nicht nur um eine persönliche Vergebung der Schuld und mein ewiges Leben, sondern es geht auch darum, dass Jesus seinen Platz als König der Könige eingenommen hat. Und zwar an Himmelfahrt. Neben Palmsonntag ist Himmelfahrt der christliche Feiertag, der in vielen Kirchen und Gemeinden nicht so wirklich wahrgenommen wird. Und mit dem auch man auch nicht so viel anfangen kann. Natürlich weiß man ja, Jesus ist da in den Himmel aufgefahren. Ja. Aber was heißt das? Bei uns in der FG Wölmersen gibt es keinen Gottesdienst an diesem Tag, bei euch auch nicht. Habe ich schon im Gemeindebrief nachgeguckt, FTV nachgeguckt, weil ich dachte, vielleicht gibt es einen Gottesdienst zur Himmelfahrt, gibt es nicht oder gab es damals. Und schließlich das Dritte, das sagen die Engel bei der Himmelfahrt ja sehr deutlich, dass Jesus so wiederkommen wird, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Er kommt wieder. Was heißt das eigentlich für mich? Das Erste, König der Könige. In dem schon erwähnten Text oder vorgelesenen Text in Epheser 1, ich habe jetzt mal eine andere Übersetzung hier, heißt es, ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der Gott uns, in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckt und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgend Rang und Namen hat, in dieser Welt und auch in der kommenden. Alles hat Gott ihm unterworfen. Als Jesus vom Tod auferweckt wurde, da ging es nicht nur um unser persönliches Heil, um unsere ewige Zukunft. Es ging auch darum, dass Jesus, wie es hier heißt, jetzt in der himmlischen Welt an Gottes rechter Seite gesetzt ist. Jesus thront zur rechten Hand Gottes. Die rechte Seite, das war in der damaligen Welt die Seite der Vollmacht. Sagen wir heute ja auch noch, wenn jemand die rechte Hand vom Chef ist. Jesus hat die ausführende Gewalt im Himmel und auf Erden übertragen bekommen. Jetzt fragen wir natürlich sofort als Christen, was ist mit dem Teufel? Gibt es den nicht mehr? Wenn Jesus über allen, wie es hier heißt, unsichtbaren Mächten und Gewalten thront, wenn er herrscht, auch nochmal hier, über allem, was irgend Rang und Namen hat in dieser Welt und auch in der kommenden, warum hat man denn immer noch den Eindruck, dass der Teufel noch so eine Macht hat? Nun, zunächst einmal müssen wir klarstellen, dass Gott immer schon König der Könige, immer schon Gott der Götter, immer schon der Allmächtige im Himmel gewesen ist. Der Teufel war nie eine Gegenmacht gegen Gott. Das Buch Hiob macht uns das so deutlich. Ja, da tritt der Teufel unter den Engeln Gottes auf und er muss sich von Gott die Erlaubnis holen, Hiob angreifen zu dürfen. Und er bekommt klare Grenzen gesetzt, wie weit das geht. Also diese Vorstellung, da ist dieser Kampf zwischen Gut und Böse, der Kampf zwischen Gott und Teufel und der ist irgendwie, naja, zumindest nicht so ganz entschieden. Dieser nennt man Dualismus, das ist keine biblische Vorstellung. Das gibt es in der Bibel so nicht. Das ist sicher, der Teufel ist mächtig. Er ist, wie Paulus in 2. Korinther 4, Vers 4 sagt, der Gott dieser Weltzeit. Aber genau damit wird auch seine Begrenzung deutlich. Der Teufel hat nur in einem bestimmten Bereich, nämlich dieser Welt, und nur für eine bestimmte Zeit, nämlich diese Weltzeit, Macht. Und diese Macht ist von Gott verliehene Macht. Als Jesus vom Tod auferstand und in den Himmel aufgefahren ist, da wurde er nicht nur für einen bestimmten Bereich König, er wurde König über alles. Man kann sich das so vorstellen, wie das früher im Mittelalter in England da war, da gab es den Hochkönig. Es gab die einzelnen Könige hier und da, aber der Hochkönig, der hatte die eigentliche Macht in der Hand. Jesus wurde König der Könige und es gibt keine Macht im Himmel und auf der Erde, die diesem König nicht untertan wäre. Der Teufel ist entthront und seine Macht ist begrenzt. Deswegen finde ich eigentlich, müssten wir Himmelfahrt erst so richtig feiern. Als den Tag, der markiert, dass Jesus der König ist. Was heißt das für dich und mich? Nun, zunächst mal ist das natürlich auch eine Anfrage an uns. Wenn Jesus der König der Könige ist, ist er auch dein König? Herrscht er über dein Leben? Jesus hat seine Herrschaft im Himmel angetreten, aber hat diese Herrschaft noch nicht mit Macht durchgesetzt. Das kommt noch. Wir leben noch in der Zeit, in der wir eingeladen werden in dieses Reich. In der Gott kommt und sagt, ordne dich mir unter. Und du kannst Nein sagen. Aber auch Ja. Einmal kommt Jesus wieder und dann setzt er diese Macht durch. Aber bis dahin steht die Einladung. Und diese Frage muss ich immer wieder stellen, auch an diesen Stellen. Ich kenne euch ja nicht alle gut genug. Wie ist das bei dir? Bist du auf diese Einladung Gottes schon eingegangen? Ist er dein Herr geworden? Ich weiß, wir reden heute lieber davon, Jesus ist mein Bruder, er ist mein Erlöser. Das stimmt alles. Aber er ist auch der Herr. Und das ist die Frage. Ist er dein Herr? Hat er zu sagen in deinem Leben? Wenn du diese Frage nicht mit Ja beantworten kannst, lade ich dich ein, nochmal darüber nachzudenken. Warte nicht länger. Der Augenblick, den Gott gibt, ist immer jetzt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, heißt es. Jetzt. Mach ihn doch zu deinem Herrn. Und gerne, es gibt viele Leute hier in der Gemeinde bestimmt, die mit dir darüber beten und dich auch am Gottesdienst. Mach ihn zu deinem König. Stell sicher, dass er auch dein Herr ist. Letztes noch in dem Zusammenhang, wie wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann kannst du ganz getrost sein. Jesus hat dein ganzes Leben in seiner Hand. Der Teufel hat keine Macht mehr über dich. Er mag dich anfechten, das ja, aber er hat keine Macht mehr. Du bist, wie Paulus es mal sagt, versetzt aus dem Reich der Finsternis, aus des Teufels, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich finde es ungemein wichtig, dass wir begreifen, wir sind schon erlöst von der Macht des Teufels. Er hat schon verloren. Da ist nichts Ungewisses mehr. Der Kampf tobt vielleicht noch, aber er ist schon entschieden. Jesus Christus herrscht nämlich als König. Denk doch einmal an eine Situation, die du in den letzten Tagen erlebt hast oder wo du dich gerade drin befindest. Eine Situation, in der du dir Sorgen gemacht hast oder machst, in der du vor Aufgaben, Entscheidungen, Schwierigkeiten stehst, die dich überfordern und vor denen du Angst hast. Und dann stell dir vor Augen, dass Jesus auch in dieser Situation und bei diesem Problem König ist. Und alles, wirklich alles in seiner Hand hält und der Ausgang nie unsicher ist. Wie tröstlich, dass es wirklich so ist. Jesus Christus ist und bleibt der König, der Herrscher über alles und über jede Situation unseres Alltags. Das Zweite, er ist auch unser Fürsprecher im Himmel. In Römer 8, 33 und 34 schreibt Paulus, wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist vom Tod erweckt worden. Und jetzt kommt immer dieser Zusammenhang, er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Den gleichen Gedanken lesen wir bei Johannes in 1. Johannes 2, Vers 1. Wenn jemand sündigt, und Johannes geht davon aus, dass das passieren wird, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Einen Fürsprecher bei dem Vater im Himmel. Wofür brauchen wir den eigentlich? Nun, Johannes macht ganz deutlich, wir brauchen diese Fürsprache von Jesus, wenn wir sündigen. In Offenbarung 12, Vers 10 wird vom Teufel gesagt, dass er die Menschen Gottes vor Gott Tag und Nacht verklagt hat. Und ich bin nicht ganz so sicher, wie der Text heilsgeschichtlich einzuordnen ist und ob das heute noch so ist, dass der Teufel uns heute vor Gott anklagt, kann man nochmal darüber diskutieren. Aber auf jeden Fall ist es so, dass der heilige Gott mit uns sündigen Menschen ja eigentlich gar nichts zu tun haben kann. Und genau darum brauchen wir diesen Fürsprecher, Jesus Christus. Wenn wir gesündigt haben, und es passiert leider immer wieder, dann tritt er sozusagen zwischen uns und Gott und sagt, ja, das stimmt. Hansi hat gesündigt. Aber ich bin für ihn gestorben und habe seine Schuld bezahlt. Das macht ja der Fürsprecher, ja? Der tritt für jemand ein, an seiner Stelle, für ihn. Und das finde ich ungeheuer wichtig zu wissen. Das heißt auch, dass meine Sünde mich nicht von Gott trennen kann. Meine Schuld ist vergeben. Jesus hat schon dafür bezahlt. Natürlich belastet Sünde meine Beziehung zu Gott. Mein Verhältnis zu Gott. Aber sie trennt mich nicht mehr von ihm. Das ist übrigens wie bei unseren Kindern. Ja? Vielleicht machen sie Dinge, die wir nie gutheißen würden. Und das belastet das Verhältnis. Aber unsere Kinder bleiben sie doch trotzdem. Wenn wir Jesus zum Herrn unseres Lebens machen, werden wir Kinder Gottes. Das nennt die Bibel Wiedergeburt. Wie so eine neue Geburt. Wir werden Kinder Gottes. Und das ist etwas, das kann nicht zurückgenommen werden. Wir sind und bleiben Gottes Kinder. Auch dann, wenn wir Wege gehen, die ihm nicht gefallen, wenn wir Dinge tun, die ihm nicht gefallen. Sicher, das belastet das Verhältnis. Und es muss bereinigt werden. Aber wir bleiben begnadigte Sünder. Begnadigte Sünder. Schuld ist bezahlt. Sie liegt auf seinem Sohn. Jetzt muss ich eigentlich nicht mehr fragen, was das jetzt für dich persönlich heißt, weil das klar ist eigentlich. Es gibt nur die eine entscheidende Frage, die geklärt werden muss. Es ist die gleiche wie vorhin. Ist Jesus der Herr deines Lebens? Hast du die Schuld bei ihm abgeladen? Dann ist er auch dein Fürsprecher. Dann ist auch deine Schuld vergeben und er tritt für dich ein. Dann sieht Gott, wenn er dich sieht, immer Jesus. Und natürlich hat das dann auch Folgen, denn wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann ist es ja eine Entscheidung für jede Situation deines Alltags. Lebst du in diesem Wissen? Prägt es deinen Tag? Der dritte Gedanke, der wiederkommende Herr. Wir haben eben, wusste ich nicht, war nicht abgestimmt, das Glaubensbekenntnis gesprochen. Ja. Aber das wollte ich hier erwähnen an der Stelle. Wo wir sagen, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das gehört zusammen, ja? Die Himmelfahrt und die Wiederkunft gehören zusammen. Und es wird schon gleich am Anfang bei dem Bericht von der Himmelfahrt angekündigt. Während er das sagte, heißt es da, während er das sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Als sie noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm her sahen, hätte ich auch gemacht, ja. Also da hätte ich auch geguckt, boah, wo ist er das? Was ist denn jetzt passiert? Ja. Standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihnen. Ihr Galiläer, sagten sie. Warum steht ihr hier und schaut nach oben? Also, diese Frage finde ich immer so lustig. Ja. Warum nicht? Also was hätte ich denn sonst machen sollen? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Nun, diese Ankündigung ist jetzt fast 2000 Jahre her und man könnte meinen, sie ist veraltet. Wenn etwas lange dauert, bis es eintritt, fangen wir ja normalerweise irgendwann an, uns damit abzufinden, dass es eben nicht kommt. Man kann es auch andersrum sehen. Vor knapp 2000 Jahren haben die Engel angekündigt, dass Jesus wiederkommen wird. Und weil es jetzt schon so lange her ist, steht es umso kürzer vor der Tür. Jeder Tag, der vergeht, bringt uns der Wiederkunft Jesu näher. Statt sich mit dem Status quo abzufinden und zu arrangieren, sollten wir deswegen vielmehr unser ganzes Leben darauf ausrichten, dass Jesus wiederkommt. Der Theologe William Barclay hat dazu mal gesagt, die beste Vorbereitung für die Wiederkunft Christi ist, niemals die Gegenwart Christi zu vergessen. Leben wir so? Sind wir uns bewusst, dass jeder Tag uns Jesus näher bringt, egal ob er wiederkommt, wenn er nicht wiederkommt, wir kommen ja zu ihm. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich Jesus näher. Diese Geschichte schon manchmal erzählt, vielleicht auch hier schon mal, aber ich erzähle sie trotzdem nochmal. schon einige Jahre her, als meine Schwiegermutter im Sterben lag, sind wir von ihrem Krankenbett nach Hause gefahren. Ich habe dann unterwegs, ich weiß genau, wo die Stelle war. Ich kann mir das immer, also es ist lange her, aber das werde ich nie vergessen. Auf der Fahrt, ja, so kurz vor Hachenburg, da den Berg runter. Und ich habe so gedacht, ja, das nächste Mal, wenn wir sie sehen, ist sie im Himmel und wartet auf uns. Und ganz plötzlich fiel mir ein, könnte auch andersrum sein. Weiß ja nicht, dass wir nach Hause ankommen werden. Ja? Ein kleiner Fahrfehler, ein geplatzter Reifen, ein anderer macht einen Fehler und auf einmal warten wir auf sie. Man sagt ja, es ist nichts so sicher wie der Tod. Aber es gibt auch nichts, was wir stärker und erfolgreicher verdrängen. Eigentlich ist es dumm. Entschuldigung, es ist eigentlich wirklich dumm, dass wir das machen. Denn es ändert ja nichts an der Tatsache. Das hat Mose in diesem bekannten 90. Psalm so formuliert: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das wird immer bei Beerdigungen gesagt, aber ich finde, das gehört eigentlich ins Leben. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Nur wie kann das Wissen, dass ich sterben muss, mich klug machen? Macht es mich nicht eher unruhig, unsicher, ängstlich, untätig? Nun, nicht unbedingt. Es kommt darauf an, wie ich mich selber einschätze, wie ich mein eigenes Leben einschätze. Wenn ich, wie Jacques Monod es geschrieben hat, mich selbst als Staubkorn in der Unendlichkeit empfinde, als ein Zigeuner am Rande des Universums, damals durfte man das noch sagen, Zigeuner. Wenn ich mich so sehe, dann kann ich angesichts des Todes eigentlich nur verzweifeln. Dann hört auch dieses bisschen Existenz noch auf. Aber wenn ich in der Hand des lebendigen Gottes bin, wenn ich sein geliebtes Kind bin, wenn Jesus Christus mein Herr ist, der eines Tages wiederkommt und diese Welt neu gestalten wird, der Himmel und Erde zu einer Einheit machen wird, sodass Gott selbst bei uns Menschen wohnen wird, wow, dann ist das Wissen, dass ich sterben werde, eigentlich eine Hilfe, eine Erinnerung daran, nicht in dieser Welt den Sinn meines Lebens zu suchen, sondern bei Gott. Dann macht es mich klug, weil es mir hilft, mich auf die Wahrheit auszurichten, die Gott ist. Und noch ein zweiter Gedanke in dem Zusammenhang finde ich wichtig. Jesus Christus herrscht als König und er wird eines Tages wiederkommen, vielleicht heute Nachmittag. Dann, so macht die Bibel deutlich, werden sich alle Knie beugen. Und jeder Mund wird bekennen, dass Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, auf Philipper 2,10. Die Offenbarung gibt uns einen Blick auf dieses Ereignis. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er mit Macht und Herrlichkeit kommen. Und so wie damals die Jünger Jesus sahen, wie er wegfahren, werden dann alle Menschen ihn sehen, wie er wiederkommt. Die einen werden sich freuen, weil sie Jesus schon lange als ihren Herrn und Heiland kennen. Die anderen werden zähneknirschend erkennen müssen, dass sie sich Zeit ihres Lebens vergeblich bemüht haben, die Herrschaft von Jesus zu leugnen. Oder dass sie es einfach versäumt haben, eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen. Eine dritte Gruppe wird es nicht geben. Niemand kann sich dieser Herrschaft entziehen. Jesus Christus herrscht als König. Heute lädt er ein dazu und dann wird er diese Herrschaft durchsetzen. Ich finde es ungeheuer wichtig zu wissen, wie das Drama der Weltgeschichte enden wird. Am Ende steht nicht der Mensch als Sieger da. Am Ende steht auch nicht der Teufel als Sieger da. Oder die Umweltverschmutzung oder der Krieg oder der Tod. Am Ende steht Jesus als Sieger da. Er kommt und macht alles neu. Uns, diese Welt, den ganzen Kosmos. Der Theologe Helmut Thielicke hat einmal gesagt, wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Und ich möchte ergänzen, wir wissen auch nicht, wann er kommt, aber wir wissen, wie er kommt. So wie er in den Himmel aufgefahren ist und alle Menschen werden ihn sehen. Es wird keinen Zweifel mehr geben. Seine Herrschaft wird am Himmel und auf der Erde vollkommen sein. Und dann sagt Paulus, Wenn das passiert ist, wird er sich und seine, die Herrschaft Gott zu Füßen legen. Dann wird Gott alles in allem sein. Freust du dich darauf? Wenn nicht, dann liegt es vielleicht daran, dass Jesus nicht wirklich heute schon dein Herr ist. Ändere das doch. Lass dich auf seine Einladung ein. Und das liegt vielleicht auch daran, dass du nicht so lebst, als ob Jesus der Herr deines Lebens wäre. Ändere das doch. Lass ihn immer mehr dein Leben bestimmen. Und du wirst erleben, dass dein Leben immer reicher und tiefer und erfüllter und erfüllender wird. Jesus Christus herrscht als König. Heute schon. Ich finde es ungeheuer wichtig und tröstlich. Wir sind weder einem blinden Schicksal unterworfen, noch dem Teufel und seiner Zerstörungsmacht. Jesus ist über all das Herr. Und er ist unser Fürsprecher bei Gott, dem Vater, wenn wir sündigen. Er vertritt uns dort, weil er für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Und Jesus wird wiederkommen. Er wird seine Herrschaft vollkommen machen. Das Ende dieser ganzen Welt steht schon fest. Das Ende ist Gott. Und er wird alles in allem sein. Wir dürfen als seine Kinder uns freuen auf eine Ewigkeit mit ihm. Mit ihm gemeinsam herrschen, steht sogar in der Bibel. Eine ganze Ewigkeit lang. Und deswegen heute schon mit ihm und für ihn leben. Wir wollen jetzt, wie schon erwähnt, dieses Lied Jesus Christus herrscht als König miteinander singen. Vielleicht bekommt das Lied für dich ja eine ganz besondere Bedeutung. Vielleicht legst du in dieses Lied auch so ein Stück Hingabe an diesen König hinein. Deine Bereitschaft zum Gehorsam ihm gegenüber. Amen.